Ich freue mich sehr, dass Tom jetzt hier neben mir sitzt und würde einfach mal kurz einleiten mit einer kleinen Vorstellung von dir. Und ja, also Tom ist ein Bibliothekar, wurde in den 50er Jahren in Norddeutschland geboren, lebt in Berlin und als wir einmal fast erfolgreich waren, ist sein Romandebüt, das er beim Leipziger Lies mich Verlag veröffentlicht hat. Der Lies mich Verlag hat ja auch einen Stand, habt ihr bestimmt schon gesehen. Genau, ja, schön, dass du hier bist, Tom, ich freue mich.
Hallo.
Erstmal als kleine Einleitung vielleicht, bevor wir starten mit den Lesungen. Und zwar, worum geht's im Roman? Der Roman spielt in West-Berlin 1979, genauer gesagt in diversen Abrissbuden und Kneipen der Stadt. Der Protagonist ist Marc Müller, das ist ein Langzeitstudent, Marxist und meiner Meinung nach irgendwas zwischen sympathisch und großkotzig. Werden wir vielleicht noch einen kleinen Eindruck bekommen. Genau, Marc, der hat sich die Revolution auf die Fahne geschrieben und probiert sich da an diversen politischen und teilweise auch weniger politischen Aktionen aus. Und ja, das geht von der Unterstützung der Sendeübertragung eines linken illegalen Radiosenders bis hin zur mysteriösen Operation 16. Und genau, im Allgemeinen würde ich sagen, der Roman ist geprägt von den wilden Jahren West-Berlins, also Ende der 70er Jahre, Klassenkampf und Krawall. Und auch der Frage, inwiefern die Aktionen von Marc und den GenossInnen überhaupt was bringen und ja, was man so bewirken kann mit politischer Aktion. Genau, ich würde sagen, wir fangen mal an, Tom. Du hast das Wort.
Ja, hallo Leipzig, hallo Büchergarten. Schön, bei euch zu sein. Das ist ja immer wieder interessant, auch für mich. Ich kannte den Text von der Nele jetzt noch nicht, wie Leute den Roman so sehen. Ich habe schon viele unterschiedliche Sichtweisen darauf bekommen. Und ja, das ist nochmal eine neue. Das Einzige, was ich vielleicht sagen würde, das, was so ein bisschen als Abrisshäuser durchkommt, das waren wirklich Wohnhäuser. Also die wurden wirklich vermietet gegen Geld. Ich will jetzt nicht sagen, das war der böse Kapitalismus. Da denke ich, in Ost-Berlin und in West-Berlin haben diese alten Wohnhäuser ziemlich genau runtergekommen, ausgesehen, Außenklo und solche Scherze. Und wenn man ein bisschen älter ist, kann man sich noch daran erinnern. Und sonst muss man notfalls mal seine Vorfahren fragen, wie das so war. Aber ich will auch gar nicht in die Interpretation einsteigen. Dazu bin ich ja gar nicht da. Ich bin ja gar nicht zum Interpretieren da, sondern zum Lesen. Und ich würde vielleicht ergänzend sagen, dass relativ viel von dem Leben der beiden Protagonisten sich leider oder Gott sei Dank auch in Kneipen abspielt. Und es gibt so eine, die sich Café Jonas nennt, wo die relativ häufig verkehren. Und das ist der erste Abschnitt, den ich so mal kurz vorlesen möchte. So unter der Überschrift, dass Jonas eine Kiez-Lokalität stellt sich vor. Fehlt noch was? Deutsche Drogeriemärkte 1,99, dann geht's besser. Es regnete immer noch, als wir den schmuddeligen braunen Vorhang, der zum Schutz vor winterlicher Kälte den Eingang bewachte, beiseite schoben. Wir waren da. Ein paar Gäste waren es schon, die obgleich erst später Nachmittag oder früher Abend, je nach subjektiver Interpretation, bei elektrischem Licht Zeitung lasen und Kaffee oder Rotwein tranken. Freddy, zwei Pilz auf die gelückte Heimkehr orderten wir beim Wirt, der schon die zahlreichen Kerzen auf den Tischen und am Tresen entzündete, um den gemütlichen Teil des Tages einzuläuten. Kraschno zog die schwarzen Lederhandschuhe aus, die er während der ganzen Fahrt anbehalten hatte, und schob sich die letzte Lux aus der Packung in den Mund. Der Abend konnte beginnen. Wenige Stunden später war der Laden brechend voll. Wir standen noch immer am Tresen, um uns herum war es eng geworden. Alle Tische waren besetzt, der Flipperautomat und der Billard umlagert. Es war eine bunte Mischung aus Studenten und Malochern aus Berlin und allen Ecken und Provinzen Deutschlands, Anhängern jeder nur vorstellbaren politischen Gruppe, unpolitischen Bundeswehrflüchtlingen, orange gekleideten Sanyassins von Bhagwans Gnaden, AAO-Glatzen, Nachbarn, Säufern, vermeintlichen Künstlern und Dichtern, neben Anwälten und überzeugten Taxifahrern, dieses zuweilen sogar in einer einzigen Person vereint. Die Gespräche schwappten hin und her. Scharfe ideologische Diskussionen, gespickt mit schweren Vorwürfen, von Links- und Rechtsopportunismus, Revisionismus und anderer Tötsünden, Kiez-Tratsch, Bundesliga-Fachsimpeleien, aufarbeitende Beziehungsgespräche, neben heftigen Anbandungsversuchen, semi-intellektuelle Seminaristenprahlereien, Sozialarbeitergeseiere, Geschichten aus der alten westdeutschen Heimat, Kochrezepte, aufgebauschte Berichte über Transiterlebnisse direkt aus der Hexenküche des Kalten Krieges, Urlaubserinnerungen an einst Berlin-Kreta oder schlicht nur belanglose Blödeleien. Wir entschieden uns für das letztere Thema. Die Lila-Latzhosen-Fraktion, die uns Oberschwätzern am Tresen böse Blicke zuwarf, war auch schon da. Immerhin, auch Verachtung ist eine Form von Aufmerksamkeit. Zwei Gäste schafften es, in aller Ruhe und Konzentration Schach zu spielen. Während Fluchthelfer Rolf seinen Auftritt hatte, auch der schöne Günther und der nicht schöne, minder schöne Sozialarbeiter Winfried liefen ein, um sich ihre vielbeachteten Billardduelle zu liefern. Sie sahen aus, als hätten sie Anfang des ausgehenden Jahrzehnts in einem mehr oder minder bekannten dänischen Pornostreifen eine handlungsrelevante Rolle gespielt. Damals herrschten noch die guten alten Zeiten, als AIDS noch nicht erfunden war und auf der Kneipentoilette kein obligatorischer Kondomautomat hing, sondern nur dumme Sprüche standen, von denen es einer im März des Jahres sogar bis in die Montagsbild, also den Spiegel, geschafft hatte. Die Schweine von heute sind die Schinken von morgen. Ein Spruch, der epocheübergreifend durch seine allgemeine Validität überzeugt. Die Luft war verraucht und das Bier floss wasserfallartig aus den Zapfhähnen. Das Kneipenkollektiv funktionierte erstaunlich gut. Bedient zu werden war eine Gnade und Trinkgelder eigentlich eine Frechheit, was nicht bedeutete, dass sie nicht gerne genommen wurden und schwäbisch-studentische Knauserigkeit geschätzt wurde. Man verstand sich nicht als gewöhnliche Bedienung, was für ein erniedrigendes Wort, oder Servierkraft, sondern als Teil eines Kollektivs. Getränke bekam man als Gast nicht in erster Linie aufgrund von Zahlungskraft, sondern aufgrund von sozialer Akzeptanz. Diese hatten wir, Gott sei Dank, in ausreichendem Maße. Die Lautsprecherboxen dröhnten Jackson Brown, David Bowie und die Rocky Horror Picture Show. Die Welt da draußen war nur noch eine blasse Erinnerung an böse Zeiten und versank allmählich in der hereinbrechenden Nacht. Hinten in der Ecke mit den verschlissenen Sofas kreisten die ersten Joints. Auch wir waren schon ein wenig angeduselt, als die Genossen vom Freien Radio zu uns stießen. Wir hatten verabredet, sie zu unterstützen. Wir sollten am nächsten Abend ihre kleine UKW-Sendestation durch West-Berlin karren, mit der sie wieder auf Sendung gehen wollten. Der Sender musste dafür durch Kreuzberg 36, ihre Hochburg und Heimat ihrer Hörerschaft, gefahren werden. Wir gingen mit Leni, Fritz und Trude vor die Tür in den beschissenen Novemberregen und besprachen die Details. Nach der Besprechung der Choreografie wollte keiner der Hörfunker mehr mit ins Jonas kommen. Es war ihnen zu bürgerlich. Echte Kreuzberger eben. Und so entschwanden sie nun im dichter werdenden Nebel. Schweinenass wieder in der Kneipe stehend, bemerkten wir, dass das Kneipenkollektiv gerade zu seiner garantierten viertelstündigen Pause angetreten war, die sich mehrmals am Abend wiederholte. Deshalb bekamen wir von Freddy erst einmal keinen Tequila mit Vitamin-C-Zuschlag, der uns augenblicklich einigermaßen mit unserem Zustand versöhnt hätte. Kraschno und ich hatten aufgrund unseres kleinen Ausflugs den günstigen Tresenplatz eingebüßt und standen nun etwas verloren in dem üblichen Tohuwabohu herum. Ein Typ mit glatten, langen, schwarzen Haaren quälte sich mühsam durch das Menschengewirr und hielt ein Exemplar der neuen City in die Höhe. Er suchte Käufer für das Stadtmagazin mit dem Programm für die kommenden zwei Wochen. Es war in politisch korrekten Kreisen völlig klar, dass man die City kaufte und nicht etwa das Konkurrenzblatt Tipp, das für ahnungslose westdeutsche Touristen, Pöseldorfer Popper, Zehlendorfer Bürgersöhnchen, BWL-Studenten, Kudamm-Idioten und andere Lackaffen reserviert war. Der Absatz im Jonas war schwunghaft und gewohnheitsmäßig erwarb auch ich ein Exemplar und überließ dem Käufer das Wechselgeld. Der Abend war nun am Siedepunkt angekommen. Die Nina Hagen-Band donnerte mit TV-Glotzer durch die Kneipe. Die hormongesteuerten Macker begaben sich nun langsam in Position. Es galt, die Beute zu sichern. Neben uns wurde gezockt, gerade ungerade, auf die Endziffern der Geldschein-Seriennummern. ein komplett hohles Spiel, Spiegel des Systems, schnell Kohle machen oder ordentlich Knete verballern. Jemand hält dir einen zerknüllten Geldschein unter die Nase und sagt gerade oder ungerade. Du sagst gerade oder ungerade und entweder liegst du hinsichtlich der Endzahl der Geldscheinnummer richtig, dann gehört dir der Schein, oder du liegst falsch. Dann musst du deinem Gegenüber einen Geldschein im gleichen Wert geben. Jochen, damals Geschichtsstudent an der TU, heute Teil des etablierten Kunstbetriebs, gab eine wilde Performance auf dem Barhocker. Seine Bilder kann ich mir schon lange nicht mehr leisten. Mein Blick, schon etwas sediert, blieb für einen Moment zu lange in den Augen einer Schwarzhaarigen von den Latzhosenbräuten hängen und Kraschno kommentierte das mit einem Stirnrunzeln. Aus einer unbekannten Gehirnregion sprach unser Gottvater Karl Marx zu mir, fast so, wie er später mit PM im Raumschiff saß. You can ally with the devil if you are sure that you can trick the devil and not vice versa. Warum Marx zu mir auf Englisch sprach, weiß ich bis heute nicht. Aber er hatte wie immer recht. Also auf und weg. Ja, das ist ein kleiner Einblick in das Geschehen in dieser Kneipe. Das Buch ist relativ dick, das heißt, die Jungs machen relativ viel Unsinn, wie die Nele euch das schon angedeutet hat. Und unter anderem gibt es einen relativ skurrilen Strafprozess gegen die beiden. Der Grund ist, sie sollen was geklaut haben, ganz konkret Stühle. Und dieser Prozess wird in dem Buch ein bisschen genauer beschrieben. Und ich möchte euch mal kurz ein bisschen was von der Vorgeschichte erzählen, wie es dazu kam, zu diesem Prozess. Das spielt mal ausnahmsweise nicht in West-Berlin, sondern die Szene spielt in Bremen. Aber es ist eigentlich vollkommen egal, weil sie in jeder großen deutschen Stadt spielen können. Klaus, Benny und ich hatten an einem Tag im letzten Frühjahr abends am Stadtrand in einer Kneipe gesessen, gequatscht und Bier getrunken. Im Laden herrschte Totentanz und daher stellte der Wirt früh die Stühle auf den Tisch. Wir zahlten und gingen über eine große Kreuzung zu einem anderen Schuppen, der immer viel länger geöffnet hatte und bei dem wir schon etliche Male eingekehrt waren. Er war zu Recht nicht gut beleumundet, denn hier trafen sich nicht die braven Bürger. Es brannte noch Licht, aber die Eingangstür war schon verschlossen. Also versuchten wir auf uns aufmerksam zu machen, aber der Wirt, ein Italiener, der mit diesem Laden tagsüber noch ein Eiskaffee betrieb, hatte wohl einen üblen Tag erwischt und bekam einen halben Tobsuchtsanfall ob unseres Ansinns und ließ uns nicht rein. So weit, so schlecht. Es mag vielleicht auch das ein oder andere böse Wort gefallen sein. Jedenfalls trollten wir uns durch die verwaisten Stuhlreihen des Eiscafés zum benachbarten Taxistand und ließen uns einen Kilometer weiter in einen richtigen Ganovenschuppen fahren, der sicher noch aufhaben würde, der aber von uns wegen seines Publikums eher gemieden wurde. Hier saß wirklich niemand drin, der nicht wenigstens 5 Jahre im Bau gesessen oder sich mindestens die Vorhaut hätte tätowieren lassen. Aber Durst ist bekanntlich schlimmer als Heimweh und so traten wir ein. Alle Blicke waren sofort auf uns gerichtet. Aber nicht lange fackeln, an die Bar setzen und was bestellen. Der Zapfer war bekannterweise die einzige Person im Raum, von uns Chorbrüdern einmal abgesehen, der noch nicht wegen einer respektablen Straftat verurteilt worden war, aber immerhin schon mal einen Menschen erstochen hatte, dann aber freigesprochen wurde, weil völlig klar war, dass er aus purer Notwehr gehandelt hatte. Völlig friedlich tranken wir unser Bier, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und ein Trupp Zivilbullen den Laden stürmte. Dass es Zivis waren, wusste jeder sofort. Hier saßen nur Experten. Sie fragten in die Runde, wer zuletzt den Laden betreten hatte. 350 Jahre Knast schwiegen. Wir auch. Dann wandten sie sich an den Zapfer und er deutete auf uns. Zu seinem Erstaunen, zu unserem Erstaunen, zum Erstaunen der anderen Gäste standen wir im Fokus des Interesses der Staatsmacht. Sie fragten uns, haben Sie als letzte Person das Lokal betreten? Das geht euch einen Scheißdreck an, war meine Antwort. Los, aufstehen und mitkommen, wurde ich angeherrscht. Nicht bevor ich mein Bier ausgetrunken habe, war das Letzte, was ich sagen konnte. Ich wurde von mehreren Staatsbütteln von hinten hochgerissen, gepackt, noch in der Kneipe in Handschellen gelegt und aus dem Laden gezerrt. Draußen großer Bahnhof. Sie waren mit einem mittelgroßen Fuhrpark erschienen, verstauten uns getrennt auf den Rückblicken ihrer Fahrzeuge. Kurz kamen mir Zweifel, ob es sich wirklich um reguläre Truppen handelte, und fuhren uns unter grober Vernachlässigung der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung in das nächste Polizeirevier. Dieses weckte in uns nicht die besten Erinnerungen. Es gehörte zum guten Ton des Hauses, dass man auf dem Weg in die Arrestzellen, die sich im Keller des Gebäudes befanden, immer irgendwie unglücklich ins Fallen geriet, stürzte und sich dabei ganz dumme Verletzungen zuzog. So gut wie jeder in der Gegend kannte diese legendäre Treppe, dieses Orakulum des Treppenbaus, das den Bösen erkannte und ihn fallen ließ, den Guten aber, den es vermutlich an der Uniform identifizierte, verschonte. Diesem Orakel wurden alle Unbill der Arretierten in die Schuhe geschoben. Obgleich man natürlich auch woanders von den Bullen zusammengeschlagen und malträtiert werden konnte, was allerdings nicht ausschloss, dass man vor dem Wegsperren in eine Zelle als vorläufiger Höhepunkt der Gastfreundschaft des Hauses die Kellertreppe hinuntergeworfen wurde. An diesem Tag geschah nichts dergleichen. Nachdem die Zivis uns die Handschellen wieder abgenommen hatten, wurden wir am Eingang abgeliefert und von der Trachtentruppe in Empfang genommen. Es herrschte die übliche gereizte Atmosphäre. Ganz nüchtern waren wir auch nicht mehr, aber wir wurden offenbar als normale Kundschaft behandelt. Gewöhnliche Kriminelle, die beschuldigt wurden, Stühle, einen Stuhl oder Teile eines Stuhls, so ganz klar waren die Ausführungen des Wachdienstleisters da nicht, von der Bestuhlung des Eiscafés gestohlen zu haben. Paragraf 242 StGB. Da die Zivis uns ohne Stuhl angeliefert hatten, wurde über Funk eine Polizeistreife angewiesen, zum Tatort zu fahren, um die entwendeten Stühle als Beweismaterial sicherzustellen. Dieses paradoxe Geschehen, Polizisten durch die Stadt zu schicken, um vermeintliches Diebesgut just an der Stelle zu suchen, von der es entwendet worden sein sollte, wurde von uns mit beißendem Spott begleitet. Zu unserer Überraschung bekamen wir dafür nicht gleich etwas auf die Fresse, flogen noch nicht einmal aus dem Wachraum. Diese ganze Sache verursachte bei mir immer mehr Stirnrunzeln. Was ging hier ab? Was sollte der Unsinn? Der Klamauk wurde weiter betrieben und wir durften Zeugen des nächtlichen Funkverkehrs zwischen dem Wachleiter und seinen tapferen Mannen werden. Wachleiter. Roland 24, beim Eiscafé Venezia wurden Stühle entwendet. Stellen Sie die mal sicher und verbringen Sie diese als Beweismaterial zur Wache. Die Kollegen von der Kripo haben uns die Tatverdächtigen schon gebracht. Sitzen hier. Ende. Roland 24. Sind in der Nähe. Fahren gleich hin. Ende. Wachleiter. Danke. Ende. Wenig später. Roland 24. Sind jetzt da. Wo sind denn die Stühle? Ende. Wachleiter. Woher soll ich das wissen? Die wurden entwendet. Müssen da irgendwo sein. Ende. Roland 24. Hier sind viele Stühle. Also so Eiskaffeestühle, so wie Gartenstühle. Die stehen hier normal rum. Sind die das? Ende. Wachleiter. Sind die entwendet worden? Ende. Roland 24. Weiß ich nicht, stehen hier rum. Irgendwie normal. Also entwendet sehen die nicht aus. Ende. Wachleiter. Dann sind das die falschen Stühle. Wir brauchen die entwendeten Stühle. Sucht mal das Umfeld ab. Die liegen da bestimmt irgendwo. Ende. Kleine Pause. Roland 24. Also ehrlich, ich kann hier keine weiteren Stühle finden, also keine entwendeten. Sieht alles korrekt aus. Ende. Wachleiter. Das Venezia ist doch da in der Endstation der 1. Ist da nichts? Ende. Roland 24. Nein, nur die Gleise vom Wendekreis. Ende. Wachleiter. Wendekreis? Da haben die Stühle bestimmt reingeschmissen. Da müsst ihr suchen. Ende. Roland 24. Aber das sind lauter Büsche und so. Da können wir auch mit den Taschenlampen nichts sehen. Ende. Wachleiter, nun etwas ungeduldig. Mensch Schulze, da müsst ihr da eben rein, Mann. Dann findet ihr die schon. Ende. Roland 24. Muss denn das sein? Die Büsche stehen ganz dicht. Wir können doch ein paar von den anderen Stühlen nehmen und mitbringen. Das ist doch egal. Die sehen doch alle gleich aus. Merkt doch keiner. Ende. Wachleiter, mit aller Strenge seines Dienstpostens in der Stimme. Rein da jetzt und Stühle gesucht. Ende. Kleine Pause. Roland 24. Hier ist nichts. Die Büsche haben so fiese Dornen. Ich habe mich schon ganz dolle gestochen. Ende. Wachleiter. Wozu habt ihr Handschuhe? Ende. Roland 24. Die liegen im Roland. Ende. Gerade, als ich mir ernsthafte Sorgen um die gesundheitliche Verfassung des Wachleiters zu machen begann, denn sein Kopf war inzwischen tiefrot angelaufen, wandte er sich erstaunlich freundlich an uns und sagte, »Na, gehen Sie mal nach Hause. Ihre Personalien haben wir ja. Sie hören dann von uns.« Er drehte sich ab und dann schrie er ins Mikrofon, »Schulze, Mann, ich will die verdammten Stühle, Ende!« Wir schauten uns verwundert an, als wir draußen vor der Wache standen. Was war das für eine Nummer gewesen? Und noch nie, wirklich noch nie, hatten wir diesen Laden ohne Blessuren verlassen. Auf dem langen Weg nach Hause machte ich mir so meine Gedanken. Das würde bestimmt noch irgendein blödes Nachspiel geben, deuchte es mir. Ja, und dieses Nachspiel gibt es dann auch in dem Roman in Form dieses schon erwähnten Strafprozesses, der so ein bisschen unter dem Motto stiehlt, Stühle haben Beine und wer Beine hat, kann weglaufen. Ja, das war so ein kleiner Einblick in das Treiben, sagen wir es mal neutral, in das Treiben der beiden Protagonisten. Eine letzte kurze Szene, aufgrund der besonderen Bitten von Nele, die gesagt hat, ach, die Szenen in dem Lokal sind doch immer ganz nett, noch zum Abschluss. Oft am Ende eines langen, anstrengenden Tages, auch nun mit revolutionären Umtrieben oder ohne, endeten diese Tage immer wieder in diesem Café Jonas mit mehreren Leuten, mit denen man unterwegs war. Und auch das ist jetzt so ein Abend und der neigt sich dann dem absoluten Ende entgegen. Schließlich standen wir alle unversehrt am Tresen des Jonas und gönnten uns noch einige Absacker bei Freddy, der die Schnapsflaschen gar nicht erst zudrehte. Zunächst aber hatte Kalle ein Anliegen. Kalle war ein kleiner, bedauernswerter Alki aus einem Haus in einer Monumentenstraße, in dem, wenn die Miete einmal gezahlt wurde, sofort die Bullen auftauchten, um herauszubekommen, woher das Geld stammte. Hier erhielt mir den Durchschlag mit drei vollständig ausgefüllten und tatsächlich in einer Annahmestelle abgegebenen Lottoscheinen unter die Nase. »Kannst du haben, für einen Heiermann«, hat mir glatte Dreifache gekostet. Und du kriegst sie für einen Fünfermark, lallte Kalle, der sich kaum noch auf den Beinen haltend mit der linken Hand am Tresen festklammerte, während er mit der rechten Hand mit den Scheinen wedelnd hin und her schwankte. Kalle, es ist weit nach Mitternacht. Die Ziehung hat letzt stattgefunden. Und du willst mir hier deine Nieten andrehen? Spinnst du? Entgegnete ich ihm. Nee, was schon nach 10, wirklich? Nee, will ich nicht. Ich will dir doch nicht bescheißen. Ich kenne die Zahlen doch ja nicht. Bin hier nicht raus gewesen seit 8. Kannst du Freddy fragen, nicht Freddy? Schaute er sich hilfesuchend um. Ja, seit 8 Uhr bist du hier, Kalle. Wie war? Stimmte Freddy mit leidender Miene zu. Komm, Marc, ist doch ein gutes Geschäft, eh. Meine Zahlen sind immer top, Alter, bearbeitete Kalle mich weiter. Ich bin blank und Freddy lässt mir den Deckel mehr nicht machen. Ein 5er, Marc. Oder komm mal, noch einen halben für mich. Dann gebe ich dir schweren Herzens meine Joltscheine hier. Okay, Freddy, gib ihm ein Bier auf mich, willigte ich ein und nahm die Scheine entgegen. 1,80 zum Fenster ausgeschmissen, dachte ich. Andererseits, ob ich die Rechnung jemals bezahlen würde. Kalle nahm mit unsicheren Händen das Getränk entgegen, ließ sich auf einen freien Stuhl fallen und lächelte glücklich sein Bierglas an. Es waren nur noch wenige Gäste im Jonas. Der Tresen war schon völlig verwaist. Nur Paul, ein Mann im Rentenalter, der sich hier viele Abende durchschnorrte und nie auch nur ein einziges Getränk selber bezahlte, hielt noch die Stellung vor den Zapfhähnen. Sommers wie winters trug er einen dunkelgrauen Stoffmantel, den er niemals ablegte. Paul wurde immer obligatorisch in die Runden mit einbezogen. »Pass auf«, flüsterte ich Meier Deutschland vor dem ersten Tequila zu. »Gleich bringt Paul seinen Standardspruch.« »Schnabus?« »Nee, danke. Erstens trinke ich keinen Schnabus, zweitens ist heute der Todestag von meiner Eulen und drittens habe ich eben erst ihn getrunken.« Freddy schenkte 8 Tequila ein, schnitt die halben Zitronenscheiben zurecht und stellte die Salzstreuer in Position. »Paul, trinkst du einen Schnaps mit uns?«, fragte ich unseren Zechgast. »Schnabus?«, fragte Paul bedeutungsvoll. »Nee, danke. Erstens trinke ich keinen Schnabus. Zweitens ist heute der Todestag von meiner Eulen und drittens habe ich eben erst ihn getrunken.« Brüsterchen gab Freddy das Kommando und das Ritual, etwas Salz in die Handbeuge zwischen Daumen und Zeigefinger zu schütten, die halbe Zitronenscheibe vom Rand des Glases zu nehmen, das Salz abzulecken, die Tequila herunterzukippen und das Fruchtfleisch der Zitrone abzunagen, wurde absolviert. Paul machte diesen Firlefanz nicht mit und trank seinen Schnabus ohne Falsch, wie er immer sagte. Ratzfatz waren die Gläser geleert. Freddy hatte Jackson Brown aufgelegt und spielte die Jonas-Hymne The Loadout, Stay, zu jeder Runde auf ein neues. Wobei ein Gutteil der verbliebenen Kneipengäste den Refrain mitgrölte und Freddy hinter den Tresen mit Zigarette in der einen und Tequila-Flasche in der anderen Hand mittanzte. Oft passten auch 2 oder 3 Runden Schnaps in die Dauer des Musikstücks. Schließlich waren aber doch alle ermattet. Paul war gegangen, Benny stief bereits wieder auf den Barhocker und hatte die letzten Runden schon nicht mehr mitgemacht. Odo war mittlerweile völlig hinüber. Er war zwischenzeitlich von Tequila zu Fernet Branca gewechselt und lächelte abwesend vor sich hin. Konzentrierte sich dann aber, nahm sein Schnapsglas in die Hand und sagte, ich trinke Jägermeister, weil ich nicht weiß, wovon mir sonst schlecht werden soll. Dann kippte er sich den Inhalt des Glases in den Schlund, schnellte das Glas hart auf dem Tresen ab, fiel mit einem großen Krach vom Barhocker und blieb vor dem Tresen liegen. Durch den Lärm und die Erschütterung war Benny aufgewacht und sang, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Zeit zu gehen. Ah, Dankeschön.
Ja, danke dir, Tom. Bitte. Ich würde jetzt noch kurz ein kleines Gespräch eröffnen, vielleicht noch so 2, 3 Fragen stellen. Ist ja auch immer ganz interessant, nicht nur den Text zu hören, sondern auch so ein bisschen zu wissen, was dahinter steckt. Und genau, also mich persönlich hat interessiert, der Roman ist jetzt dein Debüt, schon gesagt, beim Leipziger Lies mich Verlag. Und wie kommt es dazu, dass du erst jetzt dein erstes Buch veröffentlicht hast? Also ist das so ein bisschen zu verstehen, wie das Zeichen, es ist nie zu spät, Texte zu schreiben, Bücher zu schreiben? Genau.
Das hat ja immer was mit dem persönlichen Ablauf des Lebens zu tun. Ich sag mal, zu viel gearbeitet, zu viele andere Sachen gemacht. Ich habe unter sozusagen meinem richtigen Namen schon auch Bücher veröffentlicht, aber das ist eher Wissenschaft, eher so trockenes Zeug, also überhaupt nichts Literarisches. Und hatte eigentlich irgendwie auch nie wirklich Zeit dafür. Hatte aber eigentlich immer Lust dazu. Habe dann immer mal, wenn ich Zeit hatte, so ein paar Fragmente produziert, aber nie wirklich was gemacht. Und dann habe ich so vor einigen Jahren schon gedacht, also eigentlich würde ich ganz gerne noch mal diese Zeit, in der auch der Roman spielt, also ich sage jetzt mal ganz grob, 70er Jahre, auch noch vielleicht Anfang der 80er, die jetzt ja schon wieder, wo man ja sich die Frage stellen muss, ist das noch Zeitgeschichte oder ist das schon wirklich Geschichte, ne? Gehört das schon in die Geschichtsbücher? Nochmal aus einer anderen Sicht, also aus einer Sicht von Leuten, die sich natürlich gesellschaftlich nicht durchgesetzt haben, die ein Stück weit damals Subkultur waren und es heute noch sind, wenn sie ähnliche Auffassungen haben, wollte ich einfach nochmal dokumentieren. Und zwar nicht in der Form, in der trockenen Form eines Geschichtsbuches, einer Dokumentation oder das sind andere Formate, wobei ich überhaupt nichts gegen die Formate habe, die mögen andere bedienen und können das sicherlich auch. Meine Idee oder mein Grundgedanke war, ich würde es ganz gerne mal in Form eines Romans machen und das ist dann dabei rausgekommen.